zu meiner Herkunft. Ich bin in Kanada geboren, in einer deutschsprachigen Familie aufgewachsen, in einer deutschsprachigen Gemeinde. Aber meine Schulsprache war Englisch. Mit 12 Jahren bin ich zum Glauben gekommen. Meine Eltern waren gläubig, in ihrer Jugend zum Glauben gekommen, auch zu einer lebendigen Gemeinde gestoßen. Aber als ich merkte, ich sei ein verlorener Sünder, dann fanden sie es doch schwer, mir zu zeigen, wie ich den Weg finden könnte. Und so war ich auf mich selbst angewiesen eine Zeit lang. Ich konnte manches nicht verstehen, das in der Gemeinde gesagt wurde über den Tod Jesu. Aber eines Tages, ich komme von der Landwirtschaft, einfach bei der Arbeit, ich half meinem Vater, bin ich einmal auf die Knie gegangen im Winter und habe ein kurzes Gebet gesprochen: Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Und später halfen mir meine Eltern, den Weg ins Wort zu finden, noch an demselben Abend. Und ich habe dann Heilsgewissheit bekommen über eine Schriftstelle, die mir zeigte, dass wenn man den Namen des Herrn in dieser Weise im Glauben anruft, man auch gerettet wird, und wenn es auch ganz einfach ist. Ich bin dankbar, dass mein Weg so ein einfacher war. Ich kann manchen heute einen Trost zusprechen, wenn er meint, seine Bekehrung sei etwas einfach gewesen. In den Teenagerjahren bin ich dann sehr hungrig geworden. Ich bin weiter in einer, oder wieder, muss ich vielleicht sagen, in eine Nacht gekommen. Ich wusste nicht ein noch aus, es war sehr schwierig. Aber der Herr hat dann wieder einen Ausweg gegeben und ich durfte mit 17 auf eine gute Bibelschule gehen und dort einige Jahre großen Gewinn bekommen. Und nach dem Krieg habe ich dann weiter studiert, zwischen 4 und 5 Jahren, zuerst Erziehungswesen, christliches Erziehungswesen, das drüben sehr hoch geschrieben war, und Theologie. Nach dem Theologiestudium habe ich kurz einen Gemeindedienst gehabt. Dann bin ich aber zusammen mit meiner Frau, die ich in der Zeit kennenlernte, nach Europa gekommen. Ich wollte früher nach Lateinamerika gehen als Missionar. Während meiner Studienzeit nach dem Krieg bekamen wir immer wieder Besuch, auch von Europa, von Brüdern, die dort gewesen waren im Dienst, und besonders in Deutschland war eine sehr große Not, weil so viele Reichsgottesarbeiter nicht mehr vorhanden waren. Und es war auch Literaturmangel und so weiter, erzählte man uns. Und weil ich die deutsche Sprache schon kannte, meinte ich, ich könnte dort aushelfen, und meldete mich bei einer evangelistischen Mission an, um im evangelistischen Dienst eine Zeit lang mitzuhelfen. Aber es kam dann so, dass meine Frau und ich hier blieben und besonders dann in den Lehrdienst hineinkamen. Zunächst auf Bibeltagungen und Konferenzen und dann später über die Bekanntschaft mit Dr. Kölling an die Väter. So, das ist mein Weg. 1981 meinten meine Frau und ich, einmal wieder eine Zeit lang in Kanada zu verweilen, weil wir unseren Kindern dort, besonders unserem ältesten Sohn, zur Verfügung stehen wollten. Wir sind dann etwa 2 Jahre dort gewesen und vor etwas über einem Jahr, im Februar, kamen wir wieder zurück. Und jetzt wollte ich meinen Dienst in der Gemeinde wieder fortsetzen. Ich habe eine große Bürde für Gemeinde und besonders auch für Gemeindeführung am Ort und auch überregional. Und in dem Maße, wie der Herr es schenkt, ist es mein Gebet und mein Herzenswunsch, hier im Aufbau des Reiches Gottes beizutragen, auch besonders dort, wo junge Gemeinden entstehen und die Führung nach Orientierung ausschaut. Solche Bildungen gibt es zum Beispiel in Bayern und auch in anderen Orten, und da möchte ich mithelfen. Nun zum Thema des Christen Verantwortung in der Welt. mit besonderer Berücksichtigung der Seite der Welt, die man von den ersten drei Kapiteln der Bibel her sieht. Kurz, der andere Auftrag des Christen in der Welt. Die Referatzeiten, die mir gegeben sind, stellen nicht notwendigerweise so viele abgeschlossene Vortragseinheiten dar. Ich habe vor, mich jeweils an die Zeit zu halten und in der darauffolgenden Referatzeit dann dort fortzusetzen, wo ich aufgehört hatte. Zunächst ein Überblick über die Schritte durch das Thema. Ich habe einmal gelesen, zu einer guten Definition würden zweierlei gehören: die Kategorie, zu der der Gegenstand gehört, und die Eigenschaften, die in ihm liegen würden. So würde man nach außen und nach innen hin die Sache beschreiben. Ich will versuchen, mein Thema im größeren Zusammenhang zu besprechen und auch ihn von innen her aufzureißen. Also ein Überblick. In einem ersten Teil will ich das Problem andeuten, das uns gegenübersteht. Zweitens, in einem zweiten Teil den größeren Zusammenhang zeigen oder auf ihn hinweisen. In einem dritten Teil das Aufgabengebiet aufreißen und dort versuchen, einige Linien zu zeigen. Und in einem vierten Teil das Verhältnis zwischen den Hauptaufgaben des Christen in der Welt zu zeigen. Dazwischen möchte ich zu einigen für dieses Thema kritischen Texten etwas sagen. Es gibt einige Texte, die da im evangelikalen Gespräch im Raum stehen und die an der Exegese leiden. Meine Motivation zu diesem Thema: während meiner Kanada-Zeit, also der letzten zwei Jahren, habe ich mich erneut mit der Mission befasst. Früher hatte ich mich sehr viel mit der Mission befasst, während meiner etwa 10 Jahre an der Akademie leider nicht so viel. Das trat dann mehr in den Hintergrund. Und dann hatte ich mehr Zeit. Ich habe sehr viel auch zu Hause studiert und einiges von dem kann ich jetzt gebrauchen. Ich habe mich dann erneut mit der Mission befasst und musste es auch tun, weil ich auch einmal einige Grundsatzvorträge zu halten hatte in einer Gemeinde. Ich bin auch immer wieder der Problematik der irdischen Verantwortung des Christen begegnet. Und es hatte sich immer wieder dann auch zu tun um theologische Gespräche auf diesem Gebiet. Und ich meinte dabei viel Unklarheit festzustellen. Ich habe mich also begonnen, mit dieser Frage etwas zu befassen. Und als dann das Predigerkonferenzkomitee zusammentrat und wir die Themen besprachen, es waren einige Themen, die auf der Waage standen, aber wir einigten dann uns auf dieses Thema. Nachträglich habe ich erfahren, dass auch in diesem Kreis ein Interesse ist, hier und da für diese Fragen. Mein Beitrag möchte als Versuch verstanden werden, einen Weg in der gegenwärtigen Widersprüchlichkeit und Unsicherheit unter Evangelikalen zu finden. Ein Versuch, die Hauptlinien eines Bildes aufzuzeigen von unserer weltlichen Aufgabe. Oder, wie ich es zunächst einmal nennen möchte, des anderen Auftrages der Gemeinde. Des anderen im Gegensatz zur evangelistischen Aufgabe. Damit Sie es vorweg wissen, ich werde nicht alles auf einmal sagen. Ich werde mir Zeit nehmen, das Thema von unten an aufzubauen. Vielleicht werden sich auch heute Nachmittag noch unklar darüber sein, was mein eigentliches Thema ist. Also jetzt in einem ersten Teil das Problem. Hierzu zweierlei. die Zeichen von einem Problem im theologischen, gegenwärtigen theologischen Gespräch und zweitens, was ich für die Gründe für das Vorhandensein eines Problems meine. Erstens, Zeichen eines Problems unter Evangelikalen. Ich will dieses versuchen aufzuzeigen mittels einiger Zitate und dann Fragen, immer also abwechselnd. Zunächst eine Frage: Wie ist folgender Satz, der irgendein Christ hier in der Schweiz oder in Deutschland oder sonst wo machen könnte? Ein Christ in einem Beruf, er sagt zum Beispiel, ich bin erst ein eifriger Christ, und er sagt, ich bin zuerst Missionar, nebenbei bin ich noch Schlosser. Was sagt er damit und wie ist davon zu halten? Weiter, Michael Green, ein englischer Theologe, sagt Folgendes: Schöpfung am Anfang, Erlösung in der Mitte und die neue Schöpfung am Ende. Das sind die drei Aspekte der Heilsbotschaft. Sie gehören zusammen. Doch wir lassen Schöpfung weg. Sehr oft in seiner Predigt, in unserer Predigt meint er, wir lassen Schöpfung weg und wundern uns dann, wenn Christen ihren Glauben nicht mit ihrem Alltagsleben und integrieren können. Wir lassen das Ende weg. Sprechen nicht mehr von Himmel und Hölle und wundern uns dann, wenn Christen so erdgebunden sind, wenn Christen erdgebunden sind und Heiden so unberührt bleiben. Eine andere Frage: Gibt es Gnadengaben, wie uns gesagt wird, hier und dort, Gnadengaben für irdische Berufe oder gibt es Gnadengaben nur für Gemeinde und Mission? In Lausanne 74 wurde gesagt, würdig zu wandeln des Evangeliums Christi, also Philipper 1, Vers 27, bedeutet nicht nur, Sorge zu tragen für Evangelisation, sondern auch für Zivilisation. Stimmt nur eines von diesen? Stimmt beides oder keines? Was bedeutet, verkündet allen Geschöpfen die gute Botschaft, Markus 16? Was ist die Botschaft, die verkündet werden soll? Wem gilt die Botschaft? In Lausanne hieß es in einer Arbeitsgruppe, soziale Tätigkeit ist einfach Gehorsam gegen das Gebot Gottes. Wir sollten nicht durch den sozialen Dienst evangelisieren, sondern soziale Tätigkeit als Teil der Evangelisation sehen. Jetzt ein Zitat aus einem Buch über Mission von Goldsmith. Das Leben der Gemeinde in moralischer Gerechtigkeit vor Gott, wie auch in sozialer Gerechtigkeit gegenüber dem Nächsten, ist Teil des Missionsauftrages. Ich lese ihn noch einmal. Das Leben der Gemeinde in moralischer Gerechtigkeit vor Gott, wie auch in sozialer Gerechtigkeit gegenüber dem Nächsten, ist Teil des Missionsauftrages. In einer Zeitschrift einer kanadischen Bibelschule hieß es in einem Leserbrief, man muss in dieser Frage die biblische Auffassung von der Einheit des Menschen beachten. Es ging um eine Reaktion auf einen Artikel über das soziale Evangelium, wohl von einem Missionslehrer. Man muss in dieser Frage die biblische Auffassung von der Einheit des Menschen beachten, sagte der Schreiber. Es darf hier nicht der Geist vom Körper abgelöst betrachtet werden. Hierzu zwei Fragen. Ist Evangelisation die einzige Aufgabe am Geist des Menschen? Scheint hier vorausgesetzt zu sein. Wenn nicht, warum nur an die Aufgaben am Leibe erinnern? Warum erinnert man nur an die Aufgaben am Leib und nicht an andere? Aber das sind zwei Fragen. Weiter, wie hilft uns die Erinnerung an den ganzen Menschen weiter? Was soll man für den Körper tun? Aber vor allem, warum soll man es tun? Ein Zitat, wieder aus Lausanne, 74. Es gibt nicht zwei Evangelien, ein individuelles und ein gesellschaftliches. Es gibt nur eines, einen erlösten Menschen in einer umgestalteten Gesellschaft. So soll das Evangelium Form annehmen. Frage ist wieder, ist es richtig oder nicht, ja oder nein? Ebenfalls in Lausanne hieß es zu Römer 15, Vers 19, wo Paulus von seinem Wirken in Illyricum und überall spricht. Es wurde zitiert, Paulus sagt, ich habe das Evangelium Christi vervollständigt. Und dieses Wort vervollständigen, complete auf Englisch, wurde dann angewandt auf Pauli Besorgnis oder Sorge, auf Pauli Dienst an den Benachteiligten. Er hatte seinen Dienst vervollständigt, weil er die Armen in seinem Dienst eingeschlossen hatte. Ja oder nein, gut oder nicht gut. Wie sind die Notleidenden von Lukas 4, 18 und 19 zu identifizieren? Übrigens, Lukas 4, 18 und 19 ist einer der kritischen Texte, auf die wir zurückkommen wollen. Lukas 4, 18 und 19, ich lese sie einmal. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Eine Gruppe der Notleidenden, wer sind sie? Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen. Wer sind die Gefangenen? Und Blinden das Gesicht. Wer sind diese? Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Wer sind sie? Auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Ein Bezug auf das 50. Jubeljahr oder Halljahr. Eine weitere Frage zu einem kritischen Text, Lukas 16, Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, die beide sterben. Besagt Lukas 16, dass alle Reichen in die Hölle gehen? Ferner, warum war Jesus arm? Weil Armut eine Tugend ist. Wer sind die Armen von Matthäus 5, Vers 5, arm im Geiste? Ist Gott auf der Seite der Armen? Ist er auf der Seite derer, die arm sind an Existenzmitteln? Oder der gesellschaftlich Benachteiligten, ist er auf ihrer Seite? Zu Matthäus 10, Vers 42 spricht dieser Text von allgemeiner Wohltätigkeit. Matthäus 10, 42. Wer irgendeinen dieser Geringen nur mit einem Becher kalten Wassers tränken wird, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Meine Fragen sollen nicht tendenziös lauten. Es sind Fragen, die zunächst einmal offen sein sollen. Meint Matthäus 25, dass wer nicht den Armen gibt und die anderen besucht und so weiter, dass solche in die Hölle kommen, weil anschließend das Los dieser ist? Die Fragen, die ich eben gestellt habe, in Bezug auf das in die Hölle gehen, sind Fragen, die wirklich unter Evangelikalen im Gespräch sind. Das sind ernste Fragen, die gestellt werden. Sherwood Wirt, ehemaliger Herausgeber der Zeitschrift Entscheidung für die Gesellschaft, Evangelistische Gesellschaft von Billy Graham, schreibt in seinem Buch Das gesellschaftliche Gewissen des Evangelikalen. Die ganze Bibel könnte vom soziologischen Standpunkt aus als eine Verteidigung der Armen betrachtet werden. Fragen? Die ganze Bibel? Zweitens, wer sind die Armen? Wieder. Und drittens, was ist Verteidigung? Eine weitere Frage, wessen Vater ist Gott eigentlich? Wessen Gott ist Gott? Wer ist mein Bruder? Wer ist wirklich mein Nachbar? Was ist in dem Ausdruck, das Königreich Gottes verkünden, eingeschlossen? Hierüber wird viel diskutiert. Jesaja 52 heißt es, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der Botschaft des Guten bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Was bedeutet der letzte Satz? Dein Gott herrscht als König. Ich habe hier einen Vortrag von Professor Lochmann aus Basel. Er schreibt in einem Beitrag zum 450-jährigen Jubiläum der Reformation Basels. In der Widmung seines für die Basler Reformation so wichtigen Jesaja-Kommentars aus dem Jahre 1525 richtet Johannes Ökolompat an den Basler Rat folgende bedenkenswerte Worte. So soll die Stadt Basel, Basilea, ihren Namen haben von keinem irdischen König, Basileus, denn keinem solchen ist sie untertan, wollte, dass es heute so wäre, sondern von Jesus Christus soll sie wahrhaftig heißen. Amen. Die Stadt des großen Königs, dem alle Ehre sei. In diesen Sätzen wird Wesentliches vom Programm der Basler Reformation vorweggenommen. Und Lochmann kommentiert, das Reich Gottes wird von Anfang an, nach dieser Aussage, von Anfang an zum Leitmotiv, zum Leitbild der Basler Reformation. Was heißt hier Reich Gottes? Status mundi renovabitur, der Zustand der Welt wird erneuert. So haben die Hussiten ihr revolutionäres Glaubens- und Weltverständnis im Lichte des kommenden Reiches Gottes prägnant zusammengefasst. Die Revolution des Reiches Gottes. Ich weiß, solch eine Formulierung klingt fast bombastisch und ist auch missverständlich. Doch biblisch gefüllt trifft sie den Sachverhalt. So haben jedenfalls treue Zeugen des Reiches Gottes in der Geschichte die Konsequenz des Reiches verstanden und gelebt. Und zwar im umfassenden, keineswegs sektiererischen Sinne. Der junge Karl Barth hat den Lebensbezug der Reich Gottes Botschaft mit Blick auf Bad Boll, der Blumhardts, einmal mit folgenden Sätzen charakterisiert. Und er hätte es wohl ähnlich mit Blick auf Basel, der Reich Gottes Werke, tun können, in Klammern. Zitat, man kann das Neue und Neutestamentliche, das in Bad Boll wieder aufging, zusammenfassen in das eine Wort, Hoffnung. Hoffnung auf eine sichtbare, greifbare Erscheinung der Herrschaft Gottes über die Welt. In Klammern, im Gegensatz zum bloßen, oft so gotteslästerlichen Reden von der Allmacht Gottes, Klammer zu. Hoffnung auf eine radikale Hilfe und Errettung aus dem gestrigen Weltzustand, Klammer, im Gegensatz zu jenem Vertrösteten und Beschwichtigten, das allenthalben vor den unabänderlichen Verhältnissen Halt machen muss, Klammer zu. Hoffnung für alle, für die Menschheit, Klammer, im Gegensatz zu der selbstsüchtigen Sorge um das eigene Seelenheil und zu all den Versuchen, religiöse Übermenschen und Aristokraten zu züchten, Klammer zu. Sie merken die beiden Pole. Hoffnung für die leibliche Seite des Lebens, so gut wie für die geistige, in dem Sinne, dass nicht nur Sünde und Traurigkeit, sondern auch Armut, Krankheit und Tod einmal aufgehoben werden sollen. Klammer, im Gegensatz zum rein geistigen Ideal des sogenannten religiös-sittlichen Lebens. Klammer zu, Ende Zitat von Karl Barth. Lochmann, um diese vielschichtige Wirklichkeit der Hoffnung, man merke vielschichtiger, als er meint, also zusätzlich zur eschatologischen Sicht, um diese vielschichtige Wirklichkeit der Hoffnung geht es in unserer Buße und in unserem Glauben, in unserem Trachten nach dem Reiche Gottes, in unserer christlichen Existenz. Wir erinnern uns, sagt er weiter, an einer anderen Stelle, das von Jesus verkündete und in ihm gegenwärtige Reich Gottes greift in die Welt der Menschen ein und setzt sie in Bewegung. Der Bann des Alten, des ewig Gestrigen wird gebrochen. Man könnte auch sagen, das Reich Gottes bricht die Geschichte auf, dynamisiert sie, und zwar in einer ganz bestimmten Richtung, nämlich auf Befreiung der vielschichtig gefährdeten und versklavten Menschen hin. Was bedeutet das? Ferner zitiert er Iwand. Iwand hat diese Ausstrahlung des Reich Gottes Geschehens mit folgenden Sätzen skizziert, sagte: Es bedeutet eine Entzauberung der Welt und eine Befreiung der Menschen in unvorstellbarem Ausmaß. Es geht hier immer noch ums Reich Gottes. Es müssen, wo das geschieht, die Schlösser und Riegel fallen, in denen die Menschen den Mächten und Gewalten versklavt sind, die in Tod und Gesetz ihre Begründung haben. Es muss der Tag der Freiheit sein, der damit anbricht. Was bedeutet an diesen Stellen Reich Gottes? Was ist zu halten von folgendem Zitat? Und ich versuche aus dem Englischen zu übersetzen. Drittens, der Pastor oder derjenige, ein Engländer, der das Vorwort zu Siders Buch über Christen in einer Zeit des Hungers. Die Strukturen einer säkularen Gesellschaft bedürfen der Überarbeitung, der Revision. Buße für persönliche Sünde ist nicht genug, er versucht, Seider hier zusammenzufassen. So wie die Propheten es klar machten, wir brauchen Buße auch für das struktural Böse in der Gesellschaft. Und eine echte Buße wird hinführen zu einem glaubwürdigen Versuch, die Strukturen zu verändern, die das Böse Vorschub, die dem Bösen Vorschub leisten oder ermutigen. Wenn wir dieses zu tun unterlassen, wird jeder persönliche und auch jeder Versuch mit anderen zusammen ein Versuch, ein einfaches Leben zu führen. Solche Versuche werden degenerieren in etwas, das nicht viel mehr als ein herrlicher, irrelevanter Ego-Trip ist. Also etwas, das man für sich selbst tut. Zwei Missionswissenschaftler aus Nordamerika. Abraham Lincoln, ein Mann des Friedens und ein Mann christlicher Überzeugungen, als er Mitglied des Kongresses war, nämlich 1848, forderte den damaligen Präsidenten Polk heraus in Bezug auf seine mexikanische Politik, indem er eine klare Bestätigung, eine Aussage, Affirmation wird heute etwas anders gebraucht als früher. Also eine klare Aussage, ja, in diesem Sinne auch Bestätigung des Rechtes der Revolution machte. Er sagte, das heißt Lincoln, irgendein Volk, irgendwo, wenn es will und die Macht hat, hat das Recht, sich aufzulehnen und abzuschütteln die bestehende Obrigkeit und eine neue zu formieren, die ihm besser passt. Dies ist ein höchst wertvolles und allerheiligstes Recht. Ein Recht, welches wir hoffen und glauben, die Welt befreien wird. Ende Zitat von Lincoln. Weiter die Autoren. Christen, die heute in der heutigen Welt leben, in der Welt von heutiger Not, Christen, die in der heutigen Welt leben, müssten noch viel mehr ernst nehmen, als sie früher es getan haben oder als sie es tun, ihre gottgegebenen Verantwortungen und müssten sich Sorge machen über die umfassende Not ihrer Mitmenschen. Sie müssen sprechen, sie müssen ausrufen, etwas darüber sagen und müssen verantwortlich handeln. Verantwortlich als moralische Wesen in einer unmoralischen Gesellschaft, in welche Gott sie hineingestellt hat. Das bedeutet also eine Unterstreichung des Zitates von Lincoln. Das ist eine Frage an uns, ob wir dem zustimmen würden. Ein Theologe unserer Zeit aus Deutschland schreibt: Ein besonderes Problem für den Sozialismus ist das Problem der tötenden Gewalt wegen ihrer schlechthinigen Inhumanität. Sie nimmt den Betroffenen jede Chance der Änderung. Sie kann nicht mehr als Dienst der Liebe an den Betroffenen verstanden werden. Tötende Gewalt widerspricht dem humanen Motiv und dem Ziel des Sozialismus. Wo dieser Widerspruch nicht mehr empfunden oder wo er bagatellisiert wird, ist der Sozialismus entartet und sein Verhältnis zum Ziel mindestens gefährdet. In der Gewaltherrschaft kann politischer Kampf in Situationen führen, in denen prinzipielle Vermeidung von tötender Gewalt der Kapitulation gleichkommt, in denen der Kampf nur mit tötender Gewalt weitergeführt werden kann oder der Sieg dem Gegner überlassen werden muss. Aber an einer anderen Stelle schreibt er etwas anders. Einige Jahre später, für die politische Revolution gehört Gewalt nicht zu ihrem Wesen, sondern ist eine nicht notwendige Nebenerscheinung. Das Wesen der politischen Revolution ist nicht die Gewalt, sondern der radikale Umbruch der politischen und sozialen Strukturen. Wer tötet, bessert nichts. Wer Menschenleben verachtet, ist nicht geeignet, die Misere unserer Gesellschaft zu überwinden. So viel zum Hinweisen auf ein Problem. Zweitens, warum haben wir ein Problem? Welches könnten die Gründe dafür sein? Ein erster Grund, glaube ich, liegt darin, dass wir einfach noch nicht genug gearbeitet haben. Es ist einfach noch nicht genug aufgearbeitet worden an theologischer Thematik. Wir haben zwar in unseren Dogmatiken normalerweise eine Lehre oder Theologie von Gott, eine von Christus, eine vom Heiligen Geist, eine von anderen Geistern, also von der jenseitigen Welt. Wir haben eine Theologie des Menschen, eine der Sünde, auch eine des Heils, eine der Gemeinde und eine der Zukunft. Die Thematik ist sehr interessant, nicht wahr? Wir brauchen noch, trotz mancher Monographien, das heißt Einzelbeiträgen, eine Theologie der Gesellschaft schlechthin, eine Theologie der Kultur inklusive der Künste, denn Ökonomie, darauf hat ein holländischer Theologe einmal hingewiesen, eine Theologie von Arbeit und Erholung. Wir brauchen eine Theologie der Sprache, inklusive der Symbolik, sehr aktuell. Eine Theologie der Naturwissenschaften, inklusive Ökologie. Und wir brauchen eine Theologie der Geschichte, dass wir sie nicht haben oder weil wir sie nicht haben, versuchen einige sich, wie Pannenberg in diesem Gebiet, aber auf nicht immer den besten Grundlagen. Es gibt aber einige geschichtliche Gründe für unsere gegenwärtigen Schwierigkeiten im evangelikalen Raum bei diesem Thema, meines Erachtens. Erstens kommt ein großer Teil unserer Ungewissheit und Unsicherheit von der Reformation. Übrigens, ich frage mich, ob ich meine Jacke ausziehen darf. Also ich habe hier, ja, danke. Also aus der Reformation bereits entstammen einige Schwierigkeiten wegen der Uneinigkeiten in den Reformationslagern. Zunächst denke ich da an drei, Calvin, Luther und die Täufer. Zu Luther und seiner Zwei-Reiche-Lehre, die ein Theologe meint, oft missverstanden worden ist, zu scharf widersprüchlich verstanden wurde, aber jetzt wird Luther zitiert. Ja, freilich ist es wahr, dass Christen um ihrer selbst willen keinem Recht noch Schwert untertan sind, noch seiner bedürfen. Aber siehe zu und mach die Welt zuvor voll rechter Christen, ehe du sie christlich und evangelisch regierst. Das wirst du aber nimmermehr tun, denn die Welt und die Menge sind und bleiben Unchristen, ob sie gleich alle getauft und Christen heißen. Ich wünschte, er hätte das größer geschrieben. Aber die wahren Christen wohnen, wie man sagt, fern voneinander. Darum ist es in der Welt nicht möglich, dass ein christliches Regiment sich über alle Welt erstrecke. Ja, nicht einmal über ein Land oder große Menge. Denn der Bösen sind immer viel mehr als der Frommen. Darum muss man diese beiden Regimenter mit Fleiß voneinander scheiden und beides bleiben lassen. Eines, das fromm macht, das andere, das äußerlich Frieden schaffe und bösen Werken wehret. Keines ist ohne das andere genug in der Welt. Denn ohne Christi geistliches Regiment kann niemand vor Gott fromm werden durch weltliches Regiment. Ebenso erstreckt sich Christi Regiment nicht über alle Menschen, sondern allezeit sind der Christen am wenigsten und sind sie mitten unter den Unchristen. Die Welt lässt sich nun einmal nicht anders machen, sollten wir uns auch zu Tod predigen.
Darum muss man die Welt lassen bleiben. Zwei Aussagen sind hier entscheidend. Christi Reich oder Christi Regiment erstreckt sich nicht über alle Menschen. Und der letzte, darum muss man die Welt lassen, Welt bleiben. Dies ist die Position von Luther auf die eine Seite hin. Bei Calvin geht es in die andere Richtung. Calvin will die Herrschaft Christi, das Regiment Christi in der Sprache Luthers, stärker auf die Welt beziehen. Er sucht nicht notwendigerweise einen echt theokratischen Staat. Er trennt in einem gewissen Sinne schon Staat und Kirche, aber er sucht einen weit stärkeren Einfluss der Schrift, besonders des Alten Testamentes, und der Herrschaft Christi über den weltlichen Bereich. Dagegen die Haltung der Täufer, zunächst einmal der schweizerischen Brüder, und dann dehnte sich innerhalb von 2 Jahren sehr schnell aus. Es war eine Verfolgungszeit und sie hatten nicht viel Zeit zu theologisieren. Das muss man also hier auch einbeziehen. Aber die grundsätzliche Haltung hat sie doch gefärbt bis in die gegenwärtige Zeit und viele von uns sind ihre Erben. Was sagen die Täufer? Die katholische Kirche ist böse. Sie ist schlecht, sie ist vom Teufel. Nicht nur die Kirche ist schlecht, die Welt schlechthin ist böse. Die Regierungen sind böse. Ein Christ darf nicht ein Mitglied der Regierung sein. Weder örtlich noch oder weder an höherer Stelle noch an unterer Stelle. Man wendet sich von der Welt ab. Diese Widersprüchlichkeit in den Reformationslagern hat sich nicht gleich gehalten. Es gibt nun Variationen und Haltungen, die dazwischen sind, und noch andere. Aber wir haben solche Widersprüchlichkeit immer noch heute. Ein zweiter Grund stammt aus der späteren Entwicklung der Geschichte Europas. Nämlich nach dem Mittelalter machen sich, man sollte es nicht so sagen, aber ja, wenn man es auf die weltlichen Bereiche bezieht, dann ja. Der weltliche Bereich macht sich unabhängig vom theologischen Bereich. Im Mittelalter, an einer Uni zum Beispiel, ist die Systematik oder die Dogmatik, die biblische Wahrheit, die Theologie, die Krone alles Wissens, aller Wissensgebiete. Alles wird daraufhin verstanden und gelehrt. Aber die Entwicklung durch Renaissance und Aufklärung geht dahin, dass zunächst einmal die Theologie auf die Seite gestellt wird und dann später überhaupt abgeschoben wird. Für viele existiert sie nicht mehr. Und es gibt nur noch gewisse Rubriken. In der Neuzeit wird wieder eine Beziehung hergestellt zwischen den verschiedenen Disziplinen, zum Beispiel Ingenieurwesen und Medizin und so weiter, aber nicht große Beziehungen zwischen Theologie und den anderen Disziplinen oder Fakultäten. Wir haben also eine Autonomie der weltlichen Bereiche, das heißt eine Ablösung weltlicher Gebiete vom christlichen Lehrgut. Ein dritter Grund, und diese Auseinanderklaffung geht ja in unsere Zeit hinein, sie ist noch nicht überwunden. Ein dritter Grund, einen dritten Grund finden wir in Nordamerika in dem Kampf zwischen Fundamentalismus und Liberalismus in den 20er Jahren. Dort haben sich einige Glaubensmänner intensiv gewehrt gegen die liberale rationalistische Entwicklung und der liberale Flügel hat sich im Zeichen eines irdischen Christus für ein irdisches Heil engagiert. Demgegenüber oder mit dem wollten sich die Fundamentalisten nicht identifizieren und haben sich also auch abgewandt für eine Zeit lang, das war nicht typisch von bibeltreuen Christen, aber in dieser Zeit gibt es diese Entwicklung, dass man sich auch abwendet von irdischen Interessen, dass man ihnen nicht mehr so nachgeht und konzentriert sich auf Gemeindebau und Evangelisation und Mission, die dann wirklich, dass man einiges doch zu viel ausgeschüttet hatte. Und darunter leidet man heute und man versucht heute nachzuholen, aufzuholen. Und nun weiß man nicht, was man machen sollte. Man will schnell aufholen und man weiß nicht, warum oder wie. Man hat nicht den Kontext, die Perspektive. Ein vierter Grund liegt in der Annäherung der theologischen Disziplinen oder der Dogmatik selbst. In angelsächsischen Ländern, vielleicht soll ich es eher sagen, in Nordamerika, war früher alle Beschäftigung mit dem Abstrakt-Systematischen, das heißt mit den Realitäten, die im Gedankenraum vorhanden waren, alles das hieß Philosophie, auch wenn es christlich war. Finney zum Beispiel als Dogmatiker hieß, seine Disziplin und sein Lehrfach hieß christliche Philosophie, so ungefähr. Darunter verstand man Dogmatik oder Systematik. Für sie würde es Dogmatik heißen, weil im angelsächsischen Raum in einer Bibliothek Ethik nicht zur Systematik gehört. Das ist übrigens auch eine interessante Entwicklung. Im Gefolge der Auseinanderklaffung von Theologie und anderen Wissensgebieten ist die Frage, wo gehört jetzt die Ethik hin? Und die Ethik ist ja nicht nun so richtig evangelistisch oder direkt biblisch, sagen einige, also sie kommt zur Philosophie. Und wenn Sie in einer Bibliothek in Nordamerika Ethik suchen wollen, dann müssen Sie zum Fach Philosophie gehen, nicht Systematik oder Dogmatik. Systematik ist gleich Dogmatik. Systematik ist einfach dasselbe wie Dogmatik. Wir haben also gesondert Theologie und Bibelwissenschaften in einer Ecke, dann in einer anderen Ecke Philosophie zusammen mit Ethik oder Ethik zusammen mit Philosophie, an einer anderen Stelle zum Beispiel Kultur und dort Wissenschaften und so weiter. Das sind verschiedene Gebiete. Die bibelgläubigen Christen, die wirklich an die Bibel glaubten, die haben eine Lehre von Bekehrung gehabt. Die haben auch eine Lehre vom Glaubensleben gehabt. Aber sie haben es nicht bewusst Ethik genannt. Mit dem Wort Ethik konnte man nicht viel anfangen. Das war ein weltliches Wort. Sie haben eine Lehre von Mission gehabt. Aber diese Aufteilung hat dazu geführt, dass man heute nicht weiß, wie diesen Pflichten, von denen man ahnt, sie gehören irgendwie zu unseren Pflichten, man weiß nicht, wie man sie sich da ranwagen soll. Man ist jetzt etwas verloren. Und hiermit wollen wir heute Nachmittag aufhören. Wir sind selbst nicht verloren. Wir wissen, wenn wir die Schrift haben, finden wir immer noch unseren Weg. Aber vielleicht können wir ihn etwas deutlicher finden in diesen Tagen. Danke.